Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zurück zu Almuts Pausentee. Roman, schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt wir beide auch mal nach einer, ja doch, kleinen, kurzen, entspannten Sommerpause. Hast du dich erholt? Hast du irgendwas Cooles gemacht?
Hi Almut. Ja, tatsächlich, fühlte sich länger an, als es war, glaube ich, am Ende. Aber nach der Frauen-EM habe ich da mal ein bisschen Pause gemacht, aber dann ging es ja auch nahtlos weiter. So eine richtige Sommerpause gab es ja gar nicht. Also Transfermarkt lief, Bundesliga-Vorbereitungen liefen auch. Also war immer ein bisschen was zu tun und so richtig ausspannen konnte ich diesen Sommer, glaube ich, dann nach der Schweiz-Reise nicht mehr. Es war ja wie Urlaub.
Ja, so eine EM ist totaler Urlaub, finde ich auch. Man arbeitet eigentlich nicht, eigentlich guckt man nur so ein bisschen Fußball und die Tage sind auch überhaupt nicht voll.
Reporter arbeiten ja insgesamt verhältnismäßig wenig, deswegen finde ich das auch okay. Nein, aber es macht mir Spaß und ich sehe, du bist nicht zu Hause.
Das ist korrekt. Ich bin, wie man das so in einer schönen Sommerpause macht, sagen wir mal, in einer Sportschule und bin gerade auf Trainerfortbildung.
Nochmal Schulbank drücken. Um was geht's? Also was ist der Inhalt?
Eigentlich kann ich das sogar gleich als Anekdote erzählen.
Dann kommen wir direkt wieder rein.
Es ist nämlich das erste Mal so, dass es in einer Torwartfortbildung, also ich bin bei der DFB Torwarttrainer-Leistungslizenz, also es gibt 4 Stufen von Torwarttrainer-Lizenzen und das ist sozusagen die zweite. Es gibt einen Basiskurs, dann den Leistungskurs und dann, wenn man so in den Profibereich rein will, gibt es die UEFA Torwart B und die UEFA Torwart A-Lizenz noch. Und es ist das erste Mal, dass der DFB einen rein weiblichen Torwarttrainerinnen-Lehrgang sozusagen organisiert. Volle Premiere, ist auch total witzig, weil ich in allen meinen anderen Trainerlehrgängen, die ich bisher gemacht habe, immer bei den Frauen in der Minderheit war. Und jetzt hatte man sogar eher das Gefühl, sehr lustig, bei den Referenten und Referentinnen, also meistens waren sie männlich, die uns hier fortgebildet haben, dass die eher unsicher waren, weil es für sie so eine neue Situation war. Teilweise haben die ja schon, ja, sagen wir mal, 10, 15 Jahre irgendwie auf dem Buckel in Ausbildung, dass sie dann vor einer reinen Frauengruppe stehen und sich dann sogar fast unwohl gefühlt haben, weil man dachte, wer weiß, vielleicht kommen jetzt hier irgendwie andere Fragen. Und auch wir hatten einen, der eine Athletikausbildung sozusagen mit begleitet hat. Und der musste dann, oder sagte mal, er hat sich extra nochmal Gedanken gemacht über zyklusbasiertes Training und so weiter.
Aber das ist doch ein schöner Fortschritt. Also so.
Ja, auf jeden Fall. Aber man merkte, dass es ihm dabei irgendwie, ja, nicht ganz so gut ging. Er hat immer das Gefühl gehabt, er wurde beobachtet und es wurde bewertet, was er macht und was er nicht macht. Dachte ich, übrigens, genau so fühlen wir Frauen uns immer, wenn wir in der Minderheit irgendwo sind. Schön, dass ihr das jetzt auch erlebt.
Dachte schon, du willst,
und dann habe ich dem,
du willst sagen, genauso fühlte sich Christian Wück, als er erstmals vor der Frauennationalmannschaft gestanden hat.
Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie er sich da gefühlt hat. Aber da habe ich ihn dann auch darauf hingewiesen, dass es vielleicht schön wäre, wenn er die Inhalte gerade zu zyklusbasierten Training nicht nur für Frauen macht, sondern ja auch für Männer in den Lehrgängen, weil ja auch viele Männer Frauen trainieren und es nicht nur darum geht, dass wir Frauen was darüber lernen, weil wir ja meistens schon was können, sondern dass die Männer etwas darüber lernen.
Ja, so lernt dann derjenige, der lehrt, auch noch was. Das ist auch schön.
Genau. Nee, war auf jeden Fall, also ist bis jetzt immer noch ganz cool. Sind auch viele entweder noch aktive oder ehemalige Torhüterinnen hier aus der ersten, zweiten, dritten Liga und man vernetzt sich mal wieder neu. Ja, ist mal ein anderer Trainerlehrgang und ich genieße es sehr.
Und ich glaube, in der Frauenbundesliga gibt's nur oder immerhin, keine Ahnung, 4 Frauentrainer jetzt diese Saison, ne? Also 4 Trainerinnen.
Ist richtig, nämlich in Bremen, in Hamburg, bei Union Berlin und beim ersten FC in Kölle. Ja, also 4 von 14 ist vielleicht immer noch ausbaubar, aber ich hoffe ja, dass es irgendwann auch in den anderen Ligen mehr wird. Wir haben ja immer noch eine Cheftrainerin, auch im Männerbereich, nämlich in Ingolstadt. Und vielleicht wird das ja irgendwann nochmal mehr.
Das wäre sozusagen der Schritt, weil du eben gesagt hast, männliche Trainer, also Trainer im Frauenbereich sind immer noch eine Überzahl. Und Frauen im Männerbereich erst recht deutlich in der Unterzahl. Also ich glaube, in beiden Bereichen kann man noch was tun. Aber das ist ja Schritt für Schritt.
Ja, es ändert sich ja auch nicht alles sofort. Aber weg davon, gehen wir doch mal weiter zum Fußball. Ich meine, die zweite Liga hat schon angefangen, da gab es schon ein paar gute Spiele. Und der DFB-Pokal war jetzt am Wochenende. Jetzt steht die Bundesliga der Männer wieder vor der Tür und DFB-Pokal war ja sogar nicht nur bei den Männern, sondern auch die Frauen haben die erste Quali-Runde gespielt. Da gab es jetzt dann auch die Auslosung zur Hauptrunde, also ganz viel, worüber wir sprechen können. Und es gab ja dann auch noch was anderes, worüber man sprechen kann, nämlich die DFL hat ja auch gesagt, was es für Neuerungen für die neue Liga gibt, also für die neue Saison. Und deswegen habe ich genau zwei Themen, die ich eigentlich mit dir besprechen will. Zum einen, wie cool ist eigentlich der DFB-Pokal? Also ich muss immer wieder faszinierend feststellen, wie ich diesen Wettbewerb liebe, wie dieses Underdog gegen Große ist und was da schon wieder los war. Also es gab zwar nur drei Überraschungen, denn Bielefeld hat Bremen rausgeschmissen, Cottbus hat es gegen Hannover 96 geschafft und Illertissen tatsächlich dann noch im Elfmeterschießen gegen die Klubberach. Aber wenn man dann nochmal durchzählt, ich habe mir mal den Spaß gemacht, 2, 4, 6, 8, 9 fast Überraschungen, also von Münster bis Pirmasens war sehr, sehr viel Spannung drin. Ich glaube, das wildeste Spiel war Regensburg gegen Köln, wo in der Nachspielzeit und nochmal sozusagen der Nachspielzeit dann plötzlich dieses Spiel gedreht wurde. Und ich feiere das jedes Mal wieder. Wie geht es dir dabei?
Jetzt muss ich dich korrigieren. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen frech und die Werder-Fans mögen mich nicht mehr. Aber ich finde, dass Bielefeld Werder rausgeschmissen hat, ist nicht mal eine Überraschung. Bielefeld ist als Aufsteiger raketenartig gestartet in die zweite Liga, ist als Pokalfinalist in diesen Wettbewerb gegangen. Das heißt ja nichts. Also wie oft, ich kann mich an die Frankfurter Eintracht erinnern, die nachdem sie gegen Bayern gewonnen haben und nachdem Adi Hütter übernommen hat von Niko Kovac, gleich in der ersten Runde rausgeflogen war, 2018, 19 dann. Aber Bielefeld hat ja einfach eine überragende, ja, die reiten immer noch eine Welle, so eine überragende Arbeit, die da leisten. Und Werder hat Horst Steffen in allen Ehren einfach 1, 2, 3, 4 Baustellen. Daher finde ich das gar nicht so die allergrößte Überraschung, aber natürlich nominell. Der Zweitligist schlägt den Erstligisten und der Drittliga, also ein Aufsteiger aus der dritten Liga sogar noch, ist ja nicht mal so der etablierte Zweitligist. Aber Illertissen Nürnberg ist natürlich krass bis ins Elfmeterschießen. Und ich finde auch die Mannschaften, die du jetzt genannt hast, Pirmasens, auch BFC Dynamo, die hatten Bochum fast zeitgleich mit dem Spiel in Pirmasens gegen HSV auch schon am Rande der Niederlage, bis es dann nach zweifelhaften Nicht-Elfmeterpfiffen irgendwann mal eine auch eher zweifelhafte rote Karte gab, dann war es dann auch vorbei, aber immerhin ging es da auch in die Verlängerung. Und dann bin ich bei dir. Viel mehr Spannung, viel mehr Spaß beim Fußball gucken kannst du ja nicht haben, wie in diesen ersten, vielleicht sogar auch in erste und zweite Pokalrunde.
Ja, oder so Norderstedt, die sich sogar im Heimstadion von Pauli ins Elfmeterschießen kämpfen mit einem überragenden Torwart oder auch Delmhorst, die sich dann auch wieder gegen Gladbach zurückkämpfen, wo man dachte, eigentlich hat man sie schon abgeschrieben und irgendwie passiert dann doch nochmal was. Also es ist einfach immer wieder für so dieses Fußballherz etwas Besonderes. Und so in der Liga, also vor der Liga sozusagen schon Lust auf die Liga zu machen, mag ich. Habe mich gleich wieder euphorisiert.
Norderstedt macht ja sogar Historisches, indem sie kein Gegentor im laufenden Spiel kriegen gegen St. Pauli oder bei oder wie auch immer. Für die war es natürlich in der Nachbarschaft. Ich weiß nicht, Luftlinie sind das vielleicht 15 oder 20 Kilometer von Norderstedt ans Müllertor, vielleicht 25. Für alle, die sie im Norden nicht so gut auskennen, das ist echt schon nah beisammen. Und dann sagt man aber, dieses Highlight, da wollen wir die möglichst viele Fans haben, dann wollen wir als Norderstedter Akteure vielleicht auch mal dann im Müllertor auflaufen, war auch nachvollziehbar, dann da zu spielen und dann so einen Fight abzuliefern. Auswärts zu Hause sozusagen, das war echt auch einmal wieder. Und Köln natürlich auch, also Sonntag gucke ich aufs Handy, gucke 1-0 und denke, oh, die Kölner, eieiei, und gucke 5 Minuten später wieder und sehe, es steht 2-1.
Total schön. Und deswegen der Übertrag dann zur Liga. Die DFL hat nämlich neue Regeln bekannt gegeben, die in der neuen Saison durchgeführt werden sollen. Also dass einmal, dass es die Stadiondurchsagen vom Schiedsrichter weitergeben soll, es soll eine Schiri-Cam geben bei bestimmten Spielen. Es soll ein Schiri-Meeting geben, 70 Minuten vor Anpfiff, wo die Kapitäne, die Trainer mit dazukommen. Es soll die halbautomatische Abseitserkennung jetzt etabliert werden, wie auch bei den Turnieren. Die Nachspielzeit soll deutlich länger werden, das heißt auch Ereignisse wie Auswechslung und so weiter soll einen Richtwert an Nachspielzeit bekommen. Der Torwart darf, wie jetzt auch schon bei der Frauen-EM nur noch 8 Sekunden den Ball halten. Und beim Strafstoß, diese Doppelberührung ist in dem Sinne entschärft worden. Das heißt, wenn der Schütze oder die Schützin sich selber anschießt und einen Doppelkontakt hat, der Ball ins Tor geht, dann wird er wiederholt, beziehungsweise ja, wenn er daneben geht, dann ist es halt irgendwie so. Aber das sind die ganzen neuen Änderungen. Und da habe ich mir so drüber gefragt, also Schiri-Cam ist ein tolles Gimmick. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht. Stadiondurchsagen, die haben wir ja auch schon in der abgelaufenen Saison thematisiert, ob man sie denn wirklich braucht und ob sie deeskalierend wirken. Kann natürlich sein, je nachdem, wie die Durchsage gefasst ist. Das Meeting 70 Minuten vor Anpfiff, meiner Meinung nach so, also eigentlich kennen die Schiedsrichter sowohl die Kapitäne als auch die Trainer und dass man jedes Mal irgendwie was Neues erzählt. Aber wer weiß, wir können ja mal vielleicht in der Saison mal nachhorchen bei irgendeinem Kapitän oder irgendeinem Schiedsrichter oder Trainer, ob das wirklich sinnvoll ist. In den USA weiß ich, dass es schon lange Zeit gang und gäbe ist und da mir die Kapitänin immer gesagt hat, wie unnötig, habe ich gar keinen Bock drauf, ist Zeitverschwendung.
Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, es soll so sein. Die zweite Liga hat ja schon begonnen, da haben wir jetzt ja schon zwei Spieltage gesehen. Das heißt, es soll in der Bundesliga dann entsprechend kommen, wenn es da losgeht, klar. Aber es gab es jetzt auch schon und es gab auch schon Reaktionen. Thorsten Lieberknecht, der Trainer des FCK, hat gesagt, also ich finde das super mit diesem Dialog. Ist natürlich eine Einzelmeinung jetzt. Ich habe vielleicht diejenigen, die es doof finden, äußern sich jetzt gerade nicht, weil sie nicht negativ auffallen wollen. Aber Thorsten Lieberknecht, der ja auch gerne mal für eher zündelnde Aussagen vor- und nachspielen bekannt ist, er hat das nochmal hervorgehoben. Also man hat jetzt Teile davon schon gesehen und genau, dementsprechend hat man das ein oder andere schon erkennen können und das werden wir jetzt natürlich Woche für Woche auch in der Liga sehen, weil die DFL sich eben dafür entschieden hat und auch dann letztlich die Schiedsrichter GmbH von DFB und DFL auch letztlich wahrscheinlich Fürsprecher waren, diese Regeländerung dann durchzuführen.
Aber für mich ist tatsächlich die, wenn ich das einschätzen muss, welche die wichtigste ist oder die wahrscheinlich am meisten verändert, ist ja die Nachspielzeit.
Genau, und dann bin ich wieder dabei, das haben wir in der zweiten Liga ja schon gesehen. An einem Spieltag gab es mal, ich glaube kumuliert, also an einem Tag, ich glaube am zweiten Spieltag gab es einen Tag mit 4 Partien, die insgesamt 36 Minuten nachgespielt wurden. Also mal 11, mal 12, mal 13 und irgendwie nochmal 11 oder so. Nagel mich jetzt nicht auf die genaue Minutenzahl fest, also 4-mal zweistellig nachgespielt. Also nur die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit und die erste Halbzeit wurde ja vielleicht auch schon 2-3 Minuten nachgespielt.
Ja, aber was ist deine Meinung dazu? Hast du eine Meinung oder wartest du noch?
Ich erinnere mich an Katar, an die WM, die ja im Winter war, also quasi in der Halbzeit der laufenden Bundesliga-Saison oder der Saison der europäischen Ligen. Und da war auch so, was machen wir jetzt hier 7, 8, 9 Minuten? Da können die Kataris ihre Botschaften nochmal den einen oder anderen Moment länger senden. Das war ja so ein bisschen der Vorwurf, mehr Plattform sozusagen, das eher so ein bisschen sportpolitische Logik. Und fand aber, das impliziert ja auch, eben diese Nettospielzeit zu erhöhen. Es gab ja immer schon Diskussionen, muss man irgendwie gewisse Dinge abstoppen. Also wenn jetzt Trinkpausen sind, beispielsweise wird ja auch die Zeit gestoppt. Wenn jetzt einer 1,5 Minuten braucht, um sich auswechseln zu lassen, stopp halt die Zeit. Wir müssen auf höhere Nettospielzeiten kommen, die vielen unter 60 Minuten teilweise. Und für sowas ist das natürlich sinnvoll. Und dennoch, was den Schiedsrichter betrifft, für den ist jede Minute Nachspielzeit purer Stress. Gerade sagen wir, weil die Auswärtsmannschaft führt 1-0, sagen wir jetzt mal, Mainz 05 führt in Dortmund 1-0 in der 90. plus 1. Und es ist irgendeine kritische Szene und der Dortmunder fällt im Strafraum 93, 94, 95. Minute natürlich, da kann sich keiner von frei machen. Dass das zu häufigen Entscheidungen kommt, die vielleicht nicht 100% klar sind, VAR hin oder her, wo am Ende derjenige profitiert, der dann vielleicht ja ein Heimspiel hat, vor einer großen Kulisse spielt, weil in diesen Nachspielzeiten, da kumuliert sich so die Spannung.
Na, und das ist ja auch immer relativ, wie viel danach gespielt wird. Sagen wir, in der Nachspielzeit passieren dann noch, also der Schiedsrichter merkt, dass er erst recht auf Zeit gespielt wird. Das heißt, es wird sich viel Zeit gelassen für Einwurf, für Abstoß. Vielleicht passiert auch noch ein Tor oder noch zwei Auswechslungen und nachher lässt das dann doch noch nachspielen und dann nach eigenem Ermessen, weil es dann nicht mehr angezeigt wurde. Und dann passieren wieder noch mehr Diskussionen. Und ich hatte auch diesen Ansatz im Kopf, wenn die DFL möchte, dass es mehr Nettospielzeit gibt, hätte man dann nicht auch ein anderes Mittel greifen können? Man hätte doch sagen können, okay, wenn der Ball jetzt im Aus ist, sagen wir mal für einen Einwurf, so wie es jetzt auch beim Torwart eingeführt wurde, man hat nur 8 Sekunden, dann sagt man, okay, es ist maximal 10 Sekunden Zeit, dann muss der Ball wieder im Spiel sein. So würdest du ja vielleicht auch da ein bisschen was rausnehmen. Genauso das Problem, wenn ein Freistoß ist oder ähnliches, sagen wir mal, es ist keine Verletzungsunterbrechung, dann hast du nur eine bestimmte Sekundenanzahl, bis der Ball wieder im Spiel sein muss.
Es gibt sicherlich auch andere Mittel, die man hätte wählen können, wobei ich jetzt nicht so genau weiß, ob es bringt, noch mehr auf die Uhr zu gucken. Das meine ich ja eben mit Unterbrechungen, also Zeit stoppen. Aber Fakt ist, dass diese Nachspielzeiten ein Ärgernis werden können über Wochen, wenn es entscheidend wird. Ja, es ist ja auch nicht immer so, dass es kann ja mal 3-0 stehen und dann sagt er, jetzt muss ich aber auch 9 Minuten nachspielen. Denken die, seid ihr bescheuert? Auf der anderen Seite sagt er, ja, aber wenn ich es da mache, muss ich es da auch machen. Vielleicht schießt er noch ein Tor und am Ende steigt er wegen einem Tor ab. Also jede Entscheidung hat ja über 34 Spieltage auch eine Relevanz. Jedes Tor, jede Situation, die vielleicht noch zustande kommt, wenn man statt 9 11 Minuten nachspielen lässt oder statt 5 7. Trotzdem finde ich es als Konsument, ich finde es nicht sonderlich förderlich. Also spannend ja, aber es führt schon eher zur Verwerfung, als dass es dem Spiel hilft.
Genau, also ich glaube, dass es Emotionen schürt, die der Fußball sowieso schon genug hat. Also es denkt immer jeder, er wird vielleicht benachteiligt oder ähnliches und das macht diese lange Nachspielzeit nicht besser, weil man immer darüber diskutieren wird, war das jetzt gerechtfertigt und hätte man nicht vielleicht früher schon abpfeifen müssen, nochmal länger spielen. Und diese 90-Minuten-Grenze, bis dahin ist ja dieser Zeitstress gar nicht da. Und natürlich passiert da auch immer viel, das hast du ja schon gesagt und das ist auch statistisch, zum Beispiel in der Premier League, finde ich auffällig, dass da sehr, sehr viele Tore noch in der Nachspielzeit fallen. Aber man macht sich wieder einen großen Topf auf an Diskussionen, anstatt vielleicht in diesen 90 Minuten, die man hat, etwas zu verändern. Und da hätte ich eher dran gedacht, weil es jetzt wieder auf Kosten der Schiedsrichter gehen wird und nicht auf Kosten der Spieler. Also wenn die Schiedsrichter dazu angehalten wären zu sagen, hey, bei jedem Einwurf und bei jedem Freistoß, Entschuldigung, aber beeilt euch jetzt mal. Und wenn ich es dreimal gesagt habe, dann gibt's halt danach eine gelbe Karte, weil ich das Gefühl habe, das Spiel wird verschleppt. Denn eigentlich gibt es ja auch diese Regel dafür. Bei Zeitverzögerung ist es möglich, eine gelbe Karte zu verteilen. Und wenn man das ein bisschen mehr ausreizen würde oder stringenter führen würde, dann würde man ja auch eine höhere Nettospielzeit erreichen. Man kann ja auch nachweisen mit Spieldaten, sagen wir mal jetzt von der Frauen-EM, da ist die Nettospielzeit im Durchschnitt deutlich über 60 Minuten gewesen, weil die Pausen, wo der Ball im Aus ist oder nicht im Spiel ist, einfach nicht so lang sind.
Ja, und dann führt mich das Ganze jetzt nochmal zu einer meiner Lieblingsthemen in diesen Neuerungen. Und da bist du natürlich meine Ansprechpartnerin Nummer 1. Der Torhüter hatte früher 6 Sekunden, weil du hast eben gesagt, er hat nur noch 8. Habe ich genau aufgepasst. Der hat aber nicht nur noch 8, sondern er hat jetzt sogar 8. Er hatte ja vorher nur 6. Faktisch hatte er 6, also in der Theorie. In der Praxis, glaube ich, wurden, glaube ich, 3 Torhüter letzte Saison gestoppt, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, 2 oder 3 Torhüter in der Bundesliga, die über 20 Sekunden den Ball in der Hand hatten.
Ganz sicher, ja.
Da gab es wohl 3 Szenen, also kann er wahrscheinlich, lag er erst, stand auf, ich war dann irgendwas.
Aber die 8 Sekunden zählen ja jetzt auch erst, wenn der Ball richtig unter Kontrolle ist. Da ist ja auch noch Ermessensspielraum. Das heißt normalerweise, wenn der Torhüter aufgestanden ist und sich vielleicht Richtung 16er Linie bewegt oder sowas.
Man darf dann ja auch nicht vergessen, auch da genau, er zählt dann runter, okay. Jetzt hat man natürlich eine Strafe, nämlich im Hockey wird eine Strafecke, die dann folgt. Also das heißt, du hast, wenn die 6 Sekunden vorbei sind, nicht irgendwie gelbe Karte, weil es wäre, glaube ich, indirekter Freistoß auch gewesen, oder?
Früher war es ein indirekter Freistoß im 16er.
Das ist ja fast noch gefährlicher als ein Eckball, wenn wir ehrlich
sind. Richtig, es ist jetzt entschärft worden.
In Hamburg weiß man's und auf Schalke auch, ein indirekter Freistoß kann Meisterschaften entscheiden.
Aber das finde ich halt auch wieder, also jetzt die Torhüter wurden jetzt reglementiert, weil sie da gesagt haben, die Torhüter halten den Ball zu lang. Aber die Feldspieler werden nicht, ja, aber die Feldspieler werden nicht reglementiert, wenn sie zur Ecke schleichen oder wenn sie zum Einwurf so tun, als ob sie den Ball nicht finden oder das Ballkind den Ball nicht rausgibt oder weiß ich nicht, wenn bei einer Auswechslung jemand dahin geht und wer weiß, werden immer die Torhüter bestraft.
Ja, da können wir gleich noch drauf eingehen, aber es ist ja auch interessant, aus den Balljungen oder auch Ballmädchen, aus den
werden jetzt
Ballkids, werden Ballholer, die dann die Bälle auf die Hütchen legen. Gebt mir eine Regel, die deutscher ist als das. Wir haben
ja,
ein
sie
Hütchen.
Ist ja in vielen anderen Ländern, also in England ist es Usus,
ja, ja.
Dass es da so.
Ich weiß, aber deswegen wundert mich, dass es so lange gedauert. Aber deutschere Regel, wir haben ein Hütchen. Dieses Hütchen legen wir an Ball. Und wenn der weg ist, dann legen wir ihn da wieder hin. Ich verstehe, was dahinter steckt. Stichwort Blitztor, Musiala-Ecke und so weiter. Aber dann bin ich wieder bei dir sozusagen. In dem Fall mussten sie sich jetzt wieder was rauspicken. Das sind dann die Torhüter. Fühlen sich wahrscheinlich jetzt benachteiligt. Wir können ja auch Torhüter fragen. Wenn die vielleicht gleichzeitig Kapitäne sind, dann können wir sie gleichzeitig fragen, wie sie die Regelung finden mit dem Dialog und wie sie die Regelung mit den 8 Sekunden finden.
Ja, ist doch eine gute Idee.
Ein Kapitän, der auch Torwart ist und Kapitän war, ja jetzt die Liga verlassen hat mit Kevin Trapp. Ich weiß gar nicht, wie viel Bundesliga-Kapitäne Torhüter sind, ehrlich gesagt. Gerade nach dieser Mecker-Regel, die ja nicht Mecker-Regel heißt, aber als die eingeführt wurde, dass es einen Ansprechpartner braucht.
Also Neuer, es ist Schwäbe. Es ist, wen haben wir denn noch? Omlin, wo kommt denn noch einer?
Hätte jetzt gesagt, maximal ein Viertel der Liga.
Ja, aber
also
verhältnismäßig zu 11 Spielern, die auf dem Platz stehen, ist ein Viertel dann schon viel.
Na, gut, müssen wir nochmal nachliefern. Also die Torhüter werden reglementiert, Fakt oder klarer, mal gucken, wie klar es dann auch umgesetzt wird. Ich hätte auch als Schiedsrichter keinen Bock, 47 Mal im Spiel diese komischen Handzeichen da zu machen. Und dann, wann fängt er an zu zählen und zählt er wirklich 2-1 oder zählt er 2-1? Also das sind ja alles so Dinge, genau wie bei dieser Nachspielzeit, es ist irgendwie Ermessensspielraum, es sorgt hier wie da und ganz besonders bei der Nachspielzeit eigentlich nur dafür, dass du mehr Potenzial für Ärger hast und dann halbautomatische Abseitslinie, VAR, alle technischen Hilfsmittel, die man da hat, da ist man dann schon noch sehr im gefühlten Bereich. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Aber nochmal zurück zu den Ballkindern. Ich finde es eigentlich schade, dass es jetzt so kommt, weil wie viele haben es geliebt, mal Ballkind zu sein und dann auch wirklich seinem Idol den Ball hinzuschmeißen und nicht oder zuzuwerfen und nicht einfach nur das Ding aufs Hütchen zu legen, sondern wirklich dieses Gefühl zu haben im Stadion und man ist irgendwie direkt beteiligt und das nur zu nehmen, weil man sagt, ein Ballkind könnte das Spiel beeinflussen, sage ich, ja, das Ballkind kann das Spiel beeinflussen, aber ist es nicht auch das, was du wirklich bei einem Heimvorteil liebst? Also können wir auch irgendwann auf neutralem Boden spielen? Oder regeln wir jetzt auch noch bei den Fans, es darf nur 10 Minuten die eine Fanriege anfeuern und danach 10 Minuten die andere? Das finde ich schon ein bisschen schade, das auf die Ballkinder zu schieben, wenn halt eine Mannschaft nicht schnell genug im Umschaltverhalten ist und die Situation nicht erkennt und sagt, ein Ballkind hatte Einfluss aufs Spiel. Nee, eigentlich hatte aufs Spiel den Einfluss, dass die defensive Mannschaft gepennt hat. Aber wie gepennt hat?
Ja, man nimmt da jemanden in Schutz sozusagen, der eigentlich dafür verantwortlich ist, also eine Abwehrreihe oder ein Spieler oder so, der abwehrenden oder verteidigenden Mannschaft. Trotzdem finde ich's. Ja, es gab schon so viel Ärger, auch da irgendwie Ballkinder, die geschubst wurden. Und ich hab noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, was das heißt. Ich finde, es ist, wie gesagt, eine sehr deutsche Regel, im Wissen, dass es natürlich nicht eine rein deutsche Regel ist, wie nichts im europäischen Fußball national geregelt oder wenig national geregelt wird. Auch das wird man ja dann sehen. Aber den emotionalen Aspekt, den gebe ich dir, den Punkt zu sagen, ja, die Ballkids haben doch eigentlich Bock, dem Kimmich oder dem Musiala oder dem Chan oder dem Gerasim mal den Ball hinzuwerfen, ja.
Ja, und du willst ja auch immer Nahbarkeit schaffen. Du willst, dass es irgendwie auch Profis zum Anfassen gibt. Und da hast du genau den Moment.
Ich weiß nur nicht, ob das jetzt den, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so in die Tiefe, ich gebe dir den emotionalen Punkt, aber ob das jetzt sozusagen den Wert hat, weiß ich jetzt nicht. Und vieles wird sich dann eben zeigen, ob es nicht doch den einen Jungen oder das eine Mädchen gibt, das den Ball doch mal rüberrollt oder ob es nicht doch mal, wie gesagt, einen Torhüter gibt, der den Ball 9 Sekunden in der Hand hält. Und spätestens beim Thema Nachspielzeit werden wir uns wahrscheinlich in 3 Wochen am dritten Spieltag vor der Länderspielpause oder vor der Länderspielpause nach 2 Spieltagen, glaube ich, dann eh nochmal drüber unterhalten, was da jetzt tatsächlich sich einpendelt, weil oftmals ist die Erregung groß, auch jetzt bei uns. Wir finden es nicht gut. Vielleicht hat sich das nach 2 Monaten schon wieder erledigt, weil das sich entweder normalisiert hat oder eingependelt bei zwischen 5 und 7 Minuten. Ich weiß es nicht.
Ich bin sehr gespannt darauf. Also ich glaube, dass es auch wieder ein Problem ist. Man kann ja nochmal einen anderen Blickwinkel aufmachen, den ich jetzt auch durch meinen Job etwas habe als TV-Expertin. Es ist natürlich auch für Programmplaner unheimlich schwierig, das nachzuvollziehen, also oder vorher zu prognostizieren, wie denn jetzt die Nachspielzeit sein wird. Sagen wir mal, wann hat die erste Halbzeit? Man hat in dieser Halbzeit dann 4 Minuten Nachspielzeit und dann hat man nochmal in der zweiten Halbzeit irgendwie 8 Minuten obendrauf. Das heißt schon mal 12 Minuten mehr. Und macht man es dann, dass man die von der Nachberichterstattung abknipst und sagt, gut, wir hatten eine Dreiviertelstunde eingeplant, jetzt ist es dann nur noch eine halbe Stunde. Und wenn man vielleicht auch, wie es bei manchen Frauenspielen auch üblich ist, sogar im Nachlauf vielleicht nur 15 Minuten hat, dann hat man nachher gar keinen Nachlauf mehr. Oder muss man das mit einplanen und theoretisch dann irgendwie das Programm weiter nach hinten schieben? Also wohin wird das gehen? Also man denkt immer, es ist alles so einfach, aber so ein Programm für einen ganzen Tag steht natürlich Wochen und Monate vorher und die Fernsehanstalten müssen dann damit umgehen.
Ja, das ist natürlich der Vorteil des Streamings, die dann einfach ihre Kanäle parallel laufen haben und dann genau. Aber das ist auch nochmal trotzdem ein spannender Aspekt natürlich, was für Implikationen das in dem Bereich hat. Ich glaube, für den Moment sind wir jetzt erstmal abgeholt. Also Stichwort Pokal, wir sind große Fans, beide, glaube ich, wie alle und gerade freuen wir uns drauf, dass jemand wie Illertissen oder wie Bielefeld, aber Bielefeld für mich kein klassischer Underdog im Pokal mehr, längst nicht mehr. Die müssten jetzt ja auch auf jeden Fall wieder das nächste Heimspiel dann bekommen als Drittligist.
Und da an der Stelle kann man auch nochmal erwähnen, dass ja jetzt auch die Frauen-DFB-Pokalauslosung war, nicht nur bei den Männern. Und dass es da tatsächlich mal für viele männliche Traditionalisten ein tolles Spiel gibt, nämlich den BVB gegen den FC Bayern München. Ui. Bei den Frauen in der Hauptrunde.
Das wird spannend.
Und ich bin gespannt, ob das vielleicht das erste Spiel sein wird vom BVB, was die Frauen im Signal Iduna Park austragen werden. Das hätte das Potenzial, gucken wir mal. Aber da hat sich auch dann ein Underdog durchgesetzt, denn Dortmund aus der Regionalliga hat dann Gladbach aus der zweiten Liga geschlagen. Auch da ist es immer mehr möglich.
Und die Bayern dürfen dann ja die Frauen-Bundesliga-Saison auch in der Allianz Arena eröffnen. Und der Run ist groß. Und das ist, glaube ich, eine tolle Nachricht auch wieder nach dieser EM, die letztlich sportlich halt nicht das ganz große, ja doch, also sie haben die Erwartungen erfüllt, im Halbfinale zu kommen.
Halbfinale war schon gut.
Es war nicht der ganz große Traum, der in Erfüllung gegangen ist, der aber, wie wir beide schon festgestellt haben, ohnehin eher utopisch war, fairerweise. Dann blicken wir nochmal, neue Saison, neues Glück, auf eine neue Runde Hot Takes.
Ja, das stimmt. Geht um den Bundesligaspieltag, um den ersten. Da eröffnen ja auch die Bayern Männer als Meister dann die Saison gegen Leipzig am Freitagabend. Und ich würde mir jetzt einfach mal ein Spiel am Samstag rausgreifen, nämlich Union Berlin gegen Stuttgart. Stuttgart wird ja eigentlich schon recht gut gehandelt, jetzt wo auch Wolter Made geblieben ist. Und Union Berlin hat ja etwas gestruggelt.
Moment. Also noch ist 20. August. Du kennst das Fußballgeschäft, also
ja, der
ist noch da.
Ja, da kann noch viel passieren, aber ja, der ist noch da. Unabhängig davon, ich sage, dass Union Berlin mit einem Heimsieg gegen Stuttgart in die Saison startet und das mit 2 Toren Unterschied.
Okay, das war ja mal das torreichste Spiel in einer Halbzeit, 4-4, Halbzeit, letzte Saison. Okay, 2 Tore Unterschied, das finde ich einen seichten, aber gerechtfertigten Start. Ich sag, Leverkusen gewinnt gegen Hoffenheim und 2 Neuzugänge von Bayern 04 treffen.
Leverkusen, Hoffenheim, 2 Neuzugänge von Leverkusen. Na, da gibt's ja auch einige. Also
ja, gut, aber nicht alle in der Offensive vielleicht. Und es wird ein Sieg für den ja im Umbruch befindlichen Meister von 2024.
Ja, das ist doch schön. Dann haben wir doch gleich was zum Verfolgen für alle anderen. Dann, Roman, dir viel Spaß bei diesem ersten Spieltag.
Danke, ich werde in München dabei sein beim Eröffnungsspiel gegen Leipzig.
Oh, du Glücklicher.
Ja, es wird, glaube ich, ein ganz guter Auftakt. Am Wochenende sind die Kollegen auch in den Stadion, beziehungsweise ein Kollege, der sich die HSV-Rückkehr in Gladbach guckt, war ja auch der letzte HSV-Gegner vorm Abstieg zu Hause damals gegen Gladbach, als die Rauchbomben kamen. Und er ist, glaube ich, auch bei dem Leverkusen. Spiel gegen Hoffenheim auch im Stadion, der Kollege. Und daher noch eine Empfehlung für alle, die sich fit machen wollen für die neue Saison. Wir haben eine etwas andere Saisonvorschau beim RND gemacht. Und zwar, wieso die Saison für Bayern ein Erfolg und für den HSV ein Misserfolg wird oder umgekehrt, ist der Titel. Wir haben uns alle 18 Clubs angeguckt, unter uns Reportern aufgeteilt und jeder hat sich 2, 3 Clubs geschnappt. Und sowohl die Perspektive, warum das jetzt eine super Saison für den HSV wird, als auch angeguckt, wieso es eine Katastrophensaison für Frankfurt oder Mainz wird. Wir kriegen sehr, sehr viel Post in dem Zuge. Nämlich die Fans haben, glaube ich, nicht verstanden, dass das ein Gesamtpaket ist und ein Autor sowohl die eine als auch die andere Seite als Reporter sich angeguckt hat und die Argumente für beides gesammelt, weil man kriegt immer Post von denen, die das Negative ihres Clubs gelesen haben und dann anfangen, beleidigend zu pöbeln.
Das ist doch immer so. Dafür lieben wir doch den Fußball, dass alle Leute diese Plattform nutzen, um zu pöbeln und ihren Alltagsstress abzubauen.
Ja, ich fand es sehr schön. Also in Richtung HSV habe ich da schon das ein oder andere jetzt gelesen, da habe ich mich drum gekümmert. Also ganz spannend. Aber das nur als kleine Leseempfehlung, packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und ja, Almut, viel Spaß dir beim Lernen.
Ja, danke. Ich gehe jetzt gleich wieder Richtung Platz und ziehe die nächste Einheit durch.
In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Wir sind jetzt wieder jede Woche donnerstags da im wöchentlichen Rhythmus und freue ich mich drauf auf die neue Saison mit dir, Almut.
Ich freue mich auch. Vor allem bin ich gespannt, wie unsere Hot Takes sich dann so über die Saison gestalten, ob wir mal mehr Punkte sammeln als in der letzten. Also, macht es gut. Eine gute Woche. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.